Lob und Dank. Lass uns Platz nehmen. Ich will dein Anbeter sein. Und solange wie wir in Anbetung bleiben, sind wir auch schon beim Thema furchtloses Leben. Wenn du Gott anbetest, dann hast du keinen Platz für Angst, für Panik, für Verzweiflung, für Resignation oder Frust und was auch immer ist. Wie lebt man ein furchtloses Leben? Dieser Frage wollen wir heute kurz nachgehen. Zuerst möchte ich dich ganz herzlich einladen für den nächsten Gottesdienst am Samstag. Was hat Gott uns zu sagen? Hat er was zu sagen? Wir haben am Mittwoch das Thema gehabt, Sendschreiben. Also an den 7 Gemeinden, was der liebe Gott zu sagen hatte. Und was hat er uns jetzt persönlich im 21. Jahrhundert, in diesem modernen Zeitalter zu sagen? Und dann Sonntag wollen wir auch eine schöne Zeit in der Gegenwart Gottes haben. Gottes Wort will gehört werden. Also höre Israel. Das ist also das Thema dieses Wochenendes. Und hier heute ein furchtloses Leben. Wir sind alle in der Entscheidungsschlacht. Wir müssen uns jeden Tag neu entscheiden. Glaube ich oder glaube ich nicht? Vertraue ich oder vertraue ich nicht? Und es ist nichts leichter geworden, sondern im Gegenteil, es ist alles schwieriger. Es ist alles problematischer und der Teufel ist immer frecher. Und aufdringlicher. So, und es wird mit harten Bandagen heute gekämpft, wenn du die Welt so anschaust, das Leben draußen im Alltag, also Ellenbogen, Dschungelgesetz, das ist gang und gäbe. Die Schonzeit scheint zu Ende zu sein, auch für die Kinder Gottes, auch wenn wir den Heiligen Geist haben. Also da wird jeder irgendwie in die Treibjagd hineingenommen und gesagt, auf. Und man wird gejagt, getrieben, gehetzt, was auch immer ist. Jesus hat zu den Jüngern einmal gesagt, Satan begehrt euch. Kannst du das vorstellen? Der Teufel will dich fressen. Der Teufel hat Appetit auf die Kinder Gottes. Also, und Satan begehrt euch. Satan hat auf euch abgesehen. Nehmt euch also in Acht vor ihm, vor dem Teufel. Also, und dann lesen wir wieder auf der anderen Seite in der Bibel, Gott gab uns nicht den Geist der Furcht, sondern den Geist des Mutes, der Kühnheit, der Entschlossenheit, was auch ist. Der Heilige Geist hat mit Furcht nichts zu tun. Also, je mehr Heiliger Geist in einem ist, desto weniger Furcht. Also, das wiegt sich ab. Also, das balanciert sich dann aus. Furcht und Heiliger Geist haben nichts miteinander zu tun, wollen auch nichts miteinander zu tun. Denn wo der Glaube ist und der Heilige Geist ist, da ist keine Furcht. Und wenn du keinen Heiligen Geist hast, dann ängstigst du dich von allem Möglichen. Sobald du Nachrichten einschaltest, bekommst du Angst, was in der Welt alles so los ist. Viele Menschen wissen nicht, dass Angst und Stress und so weiter und sehr eng zusammengekoppelt sind und dann ein liebloser Geist noch dazu ist. Du erlebst so viel Lieblosigkeit in dieser Welt, in diesen Tagen rundherum um dich. Angst kommt, wenn man fühlt, ich bin nicht verstanden, niemand mag mich, niemand braucht mich. Da kommt Angst und Panik. Ja, vielleicht lassen die mich alle fallen. Aber wer sicher ist, der Liebe Gottes, sicher in Jesu Armen, sicher an seiner Seite, der lebt ein angstfreies bzw. furchtloses Leben. Aber wer nicht weiß, ich werde von Gott geliebt, ich werde von Gott verstanden, der fängt an zu zweifeln, der wird geängstigt. Wer weiß, vielleicht bin ich gar nicht so, wie ich glaube oder wie ich bin. Also wenn du echt bist und weißt, ich habe das Zeugnis des Heiligen Geistes, mein Name steht im Buch des Lebens, Gott liebt mich, Gott hat seinen Sohn für mich gegeben, Gott hat alles für mich vorbereitet, der Himmel wartet auf mich, dann muss ich mich nicht fürchten. Aber so viele Menschen, die geben und verausgaben sich und dann, ja, was ist mit mir und was bleibt für mich? Die vollkommene Liebe, so steht es in der Bibel, treibt die Furcht aus. Die vollkommene Liebe, wenn die Liebe vollkommen ist, gibt es keinen Zweifel, keine Bedenken, keine Ängstlichkeit, keine Verdächtigung, nichts. Du glaubst, du weißt, ich bin geliebt, Gott liebt mich, Gott versteht mich und du fühlst dich geborgen. Und das ist, was der Mensch will. Er will geborgen sein. Gemeinde soll zu einem Heilland sein. Nicht nur Heiland, sondern heiles Land. Die Gemeinde soll ein heiles Land sein und werden, wo die Menschen sicher sind, geborgen sind. Menschen leben in einer Kultur, das ist unsere Welt hier heute, die macht einen krank, die bedrückt einen, die bedroht einen, die belastet einen, die macht einem Angst und verunsichert. Werden wir noch morgen unsere Rente kriegen? Wird es uns morgen noch gut gehen? Sind die Lebensmittel noch genießbar in 10, 20 Jahren? Wie geht es dann unseren Enkelkindern mal weiter? Lohnt es sich überhaupt noch weiter zu leben? All diese Unsicherheiten. Aber wenn du weißt, unser Leben ist in der Hand Gottes, dann lebst du furchtlos. Also, furchtloses Leben ist mein Thema. Die Menschen suchen nach so etwas, aber sie wollen Gott nicht haben. Und selbst diejenigen, die Gott haben, die sind nicht mal so sicher. Und muss mal sehen, wenn mal so ein Kind Gottes was passiert. Und wenn du nicht in Gott verwurzelt bist, verankert, einbetoniert, einzementiert, dann verlierst du die Fassung, verlierst du die Nerven, drehst durch. So, wir Menschen suchen immer Ausweg aus der Krise, aber wenn du weißt, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, alles kommt von Gott, ich bin gelassen, bin ganz ruhig, also was weißt, meine Sache geht weiter, auch mit oder ohne Schuh oder mit und ohne Hut und mit und ohne den äußeren Dingen, dann kannst du ganz gelassen sein. Gemeinde, das sollte so heilend sein, Heilland. Gemeinde sollte man Heilland nennen. Also nicht Kanaan und nicht Paradies, sondern heiles Land. Gemeinde sollte trösten, man sollte tröstende Predigten hören, segnende Botschaften empfangen, dass man ermutigt wird, also auf einem anderen Weg nach Hause zu gehen, wie man, dass man hierher gekommen ist. Zuerst mal, was ist Angst? Angst ist, wenn du das Gefühl hast, ich werde nicht geliebt, ich habe keinen Halt, ich kann mich an nichts festhalten, alles ist so fragwürdig, so zweideutig, so unsicher, alles so schwach, und wenn dann die Übermacht kommt und dich bedrückt und dann sagst du ja, was habe ich noch, was bleibt mir noch, das wird genommen. Und wenn du erlebst, was so im Leben eines Menschen alles so nacheinander genommen wird, da wird dir die Gesundheit genommen, die Jugend genommen, die Kraft genommen, das Geld genommen, die Freude genommen, das wird also verdrießlich. Wenn du das Leben so anschaust nach 60, 70 Jahren, was ist das Leben gewesen? 70 und 80 steht in der Bibel, es war Mühe und Arbeit, es war eine Plagerei. Du hast dich geplagt. Und dann fragst du dich, für was hast du dich geplagt? Jemand hat mir diese Tage einen Brief geschrieben und sagt, ja, weißt du, mein Leben bestand nur aus Plagerei. Ich habe mich nur geplagt. Und das ist wahr, wenn du genau hinguckst, du plagst dich. Du putzt und putzt und putzt, du dekorierst, du kaufst ein, du isst, du kochst, du bratest, du brutzelst. Und so schnell ist alles aufgegessen. Ja, alles nur Plagerei. Ist das wirklich alles? Und da fragt man sich, ist das wirklich alles? Und so, ich lade dich ein zu einer der nächsten Predigten, wo einfach, was hat Gott uns zu sagen? Wie geht's mit uns weiter? Was hat Gott uns im Angebot anzubieten? Angst kommt, wenn man keinen Menschen hat, wenn man niemand vertrauen kann, wenn einen niemand versteht. Angst kommt, wenn man seiner Sache nicht sicher ist. Du kriegst Angst, wenn sobald du verunsichert bist. Ist das der richtige Weg? Versuch einmal, einen Weg zu gehen, eine Straße zu fahren, die du nie gefahren bist, hast keine Karte, keine Anleitung, dann fragst du, ist das sicher? Oder wenn du etwas tust, wo du nicht überzeugt bist, das ist es. Oder wenn du in einer Sache nicht gut informiert bist, kriegst du Angst. Oder wenn du von jemandem abhängig bist, das macht dich ängstlich, verzagt. Also, wie lebt man ein furchtloses Leben? Indem man genau das Gegenteil tut. Indem man sich überzeugt, indem man sich informiert und indem man auf seine eigenen Füße sich stellt und sagt, ich will und ich tue, ich mache das und lässt sich nicht aus der Fassung bringen. Angst und Furcht überwindet man, indem man also genau anders handelt, als was die Angst uns vorpredigt. Wenn man sich selbst überzeugt, also wenn du irgendwo hingehen willst und weißt nicht, ist das gut oder ist das schlecht, bringt das was, bringt es mir nichts, überzeug dich selbst, informier dich über den Verein, den Club, die Leute, die Sache, verschaff dir Gewissheit und dann musst du keine Angst haben, dann weißt du, aha, wie das abläuft. Stell dir mal vor, du gehst irgendwo hin und du weißt nicht, was passiert da überhaupt. Ist das Heiliger Geist, ist es Okkultismus, ist es Spiritismus, ist es, was weiß ich, Hokus Pokus, oder ist es wirklich echt, ist es Heiliger Geist? Informier dich. Von wem aus geht das, wer steckt dahinter? Und dann ist das andere, dass man auf seine eigenen Füße steht, indem ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das macht mich furchtlos in dieser Welt. Ich weiß, dass ich Kind Gottes bin. Ich weiß, dass mein Name im Buch des Lebens steht. Ich weiß, dass ich den Heiligen Geist habe. Nicht, dass du jemanden fragen musst, habe ich den Heiligen Geist? Bin ich Kind Gottes? Bin ich erlöst? Werde ich in den Himmel kommen? Wenn du mich fragen musst noch, komme ich in den Himmel oder nicht, dann kommst du gar nicht in den Himmel, brauchst gar nicht mehr weiterdenken. Du weißt es nicht, denn du musst es wissen, nicht ich. Du musst dein Schicksal in deine Hände nehmen. Du musst deine Ewigkeit selbst verantworten. Also wenn du selber nicht weißt, wie soll ich dann wissen? Das weiß niemand. Du kannst gleich einen Esel fragen. Also, ich muss wissen und mich überzeugen und gewiss sein, dass Gott mich liebt, dass Gott mich nicht verlassen wird. Aber woher weiß ich das? Ich muss die Bibel lesen. Und da heißt es, ich will dich nicht verlassen, noch vergessen, noch versäumen. Ich will dich nicht in den Stich lassen. Und diese Gewissheit musst du dir nicht einreden, dir einsuggerieren. Man kann sich alles einreden. Sag immer wieder dir das vor, dann wirst du am Schluss auch glauben, auch den größten Unsinn. Das muss der Heilige Geist, das Zeugnis ist, dass das so ist, musst du von Gott bekommen. Es muss ein von oben offenbart werden. Dieses Aha-Erlebnis musst du vom Herrn haben, nicht einreden. Heutzutage wird so viel eingeredet in der Psychologie und so weiter. Und da wird einsuggeriert den Leuten, ja, du bist brav, ihr seid schon getauft, ihr seid schon richtig. Nein, ich glaube nicht an meine Taufe, ich glaube nicht an meine Gemeindezugehörigkeit, ich glaube nicht an das, was in der Bibel drin steht. Es muss mir offenbart werden. Ich brauche die Offenbarung des Heiligen Geistes. Das ist vom Herrn. Das ist vom Herrn. Und wo der Geist des Herrn ist, da heißt es, ist die Freiheit. Da gibt es keine Bevormundung. Und da weiß jeder, was sich gehört, was sich nicht gehört, was anständig ist und was nicht anständig ist. Und da weiß jeder, wo er dran ist, wenn du den Geist Gottes hast. Also es hängt so viel vom Heiligen Geist. Ich bin gerade bei den drei Johannesbriefen. Jemand hat mir gesagt, der Judasbrief ist gut. Aber ich bin im Johannesbrief. Mir gefällt der Johannes und ich bin froh, dass ich Johannes auch heiße. Denn da steckt so viel drin. Er ist der Lieblingsjünger Jesu und er behandelt die Wiedergeburt, dass wir wiedergeboren sind. Woher weiß ich, dass ich wiedergeboren bin? Und wer sagt mir, dass ich wiedergeboren bin? Jeder kann zu mir kommen und sagt, du bist jetzt wiedergeboren. Nein, der Geist Gottes muss mir sagen. Und dann sieht man an den Früchten. Und die Früchte, die Johannes auch in seinen Briefen aufzählt, ist die brüderliche Liebe. Die brüderliche Liebe. Weißt du, und das ist so wichtig, diese brüderliche Liebe. An der brüderlichen Liebe, nicht an der Gottesliebe. Ich liebe den Herrn. Vergiss es. Ich weiß den Herrn nicht. Der ist so weit weg, der Herr. Aber wenn du deinen Bruder, deine Schwester nicht lieben kannst, die du siehst, wie willst du dann den lebendigen Gott lieben? Weißt du, viele Menschen würden den Nächsten lieben, der da in Afrika irgendwo wohnt oder weit weg in Asien oder irgendwo im Dschungel. Aber am schlimmsten sind die Brüder und die Schwestern. Die sind lebenlang bei dir und die musst du tragen, ob dir das passt oder nicht. Die kannst du nicht raussuchen. Die hat der liebe Gott so an deine Seite gestellt. Also ich weiß noch, als ich 18 Jahre alt war, ist mein Bruder geboren. Der schrie, hat in Windeln gemacht, hat Krach gemacht, hat alles durcheinander gebracht, den ganzen Haushalt. Also und so weiter. Und ich dachte, und das war einer der Gründe, warum ich dann aus dem Haus raus wollte. Ich wollte nicht mehr diesen Babys mich abgeben. Und es ist natürlich ein Problem, wenn Gott so Gemeinde wachsen lässt, dann kommen Babys. Und jedes Baby ist so ein Problemfall, muss gewickelt werden und macht Arbeit. Geht einem auf die Nerven, so eine Nervensäge. Kennst du nicht solche Nervensägen auch in deiner Umgebung? Wie lebt man ein furchtloses Leben? Das ist die Frage. Der Heilige Geist ist es, der uns die richtige Sicht gibt, die richtige Einstellung und der uns mündig macht. Mündig, dass wir über der Angst stehen, dass wir die Angst unter den Füßen haben. Dass wir die Angst kontrollieren und dass nicht die Furcht uns kontrolliert, sondern wir kontrollieren die Furcht. Dass wir einfach den Spieß umdrehen. Indem wir der Angst sagen, du hör mal, ich habe jemand in meinem Herzen, der ist größer und stärker als du. Und ich werde es dem Herrn sagen. So, Furcht hat man nur, wenn man sich bedroht fühlt, wenn man keinen Schutz, kein Schild, keine Sicherheit hat, da kriegt man Furcht. Aber der Herr sagt, ich will eine feurige Mauer um dich sein. Und der Herr baut eine feurige Mauer um uns. Die sieht man bloß nicht. Aber wenn du den Heiligen Geist hast, du siehst, um mich herum ist eine feurige Mauer. Mich umgibt Gott. Ich bin Mutterseelen allein in dieser Welt, aber Gott ist da. Und ich fürchte mich nicht. Du bist von allen Seiten wunderbar umgeben, wunderbar getragen. Man lebt furchtlos, weil man in Gott ist. Nicht nur, dass Gott einen umgibt, sondern dass Gott in einem ist. Das ist das große Geheimnis des furchtlosen Lebens. In 1. Johannes 4, Vers 18, in der Liebe Gottes ist keine Furcht. Keine Furcht. In der Liebe Gottes ist keine Furcht. Wenn Gottes Geist uns leitet, da bist du furchtlos. Du kannst sagen, der Herr hat es mir gegeben. Ich gehe diesen Weg. Ich mache diesen Anruf. Ich spreche diese Leute an. Ich entscheide mich so und so und ich fahre diese Strecke. Und ich lasse mich nicht abbringen. Deshalb ist auch der Grund, warum Paulus sich nicht abbringen ließ. Da kamen Leute, ja Brüderchen, der Herr hat gesagt, geh nicht, du wirst gefangen genommen werden in Jerusalem. Aber Paulus sagte, was weiß, ich habe mich vom Herrn entschieden, ich habe vom Herrn empfangen. Ich bin ein Zeugnis für Israel, ich bin ein Zeugnis für die Heiden und ich bin ein Zeugnis sogar für die Könige und Kaiser und so weiter. Und ich gehe zum Kaiser und gebe auch dort mein Zeugnis ab. Er hat sich entschieden vom Herrn, er wusste, das ist vom Herrn. Und du solltest alles, was du tust, wissen, das, was ich tue, ob ich aufstehe oder schlafen gehe, es ist vom Herrn. Und das, was ich esse, es ist vom Herrn. Eigentlich dürftest du heute gar nichts mehr essen. Alles ist verseucht und vergiftet, letztendlich. Wenn du die Nahrungsindustrie guckst, da ist alles so vermischt. Nicht? Selbst wenn du biologisch nimmst, da ist durch die Dünger und so weiter, da kommen so viel Gifte in die Nahrungsmittel, ins Obst und ins Gemüse. Du denkst, es ist biologisch, aber über die Düngemittel kommen so viel Gifte in den Körper hinein, in die Nahrung. Und die Frucht sieht wunderbar aus, aber ist vergiftet. Aber wenn du weißt, und wenn sie etwas Tödliches essen oder was Tödliches trinken, es wird ihnen nicht schaden. So, der Geist ist es, was den Unterschied macht. Wenn du weißt, Gott ist da, Gott wird mich durchtragen, und selbst wenn ich Gift essen müsste, und wenn sie etwas Giftiges essen, wird es ihnen nicht schaden, wird mir nichts passieren. Die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Die vollkommene Liebe, und zwar nicht nur, dass du da in einen Menschen verliebt bist oder ein Mensch in dir verliebt ist oder dein Bruder oder deine Schwester in dir verliebt ist, nein, die Liebe zu Gott. Denn die wahre Liebe ist die, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele und aus allen Gemütskräften und alles, was in dir ist. Und dann erst deinen Nächsten wie dich selbst. Aber um diese Liebe geht es. Wenn es an dieser Liebe fehlt, dann kommt massenhaft Furcht in unserem Leben. Die Liebe zu Gott. Ich liebe Gott und Gott wird mir nichts Böses antun, weil ich ihn liebe und er mich liebt. So, du kannst dich darauf verlassen. Gott wird also nicht mir einen Stein anbieten, wenn ich um Brot ihn bitte, und er wird mir nicht eine Schlange anbieten, wenn ich einen Fisch bitte. Er wird mir immer das Richtige anbieten. Ich liebe den Herrn und es kommt nichts Verkehrtes von Gott, wenn ich ihn liebe und er liebt mich. Wie erlebt man die Liebe Gottes? Gut, dass du fragst. Und zwar von ganzem Herzen, von ganzer Seele und aus allen Gemütskräften. Wir sollen alles, was in uns Gott lieben, mit diesen Instrumenten, was in uns ist. Nicht, was um uns ist oder nicht, was den anderen gehört, sondern was in uns ist. Und alles, was in uns ist, deine Seele, dein Geist, dein Gemüt, dein Wille, dein Wunsch, die Liebe fängt in dir an, im Herzen. Du sollst Gott lieben. Und dann kannst du ja deinen Nächsten und deinen Bruder und die ganze halbe Welt lieben, wenn du willst. Du sollst Gott lieben und alles, was Gott gehört. Und da ist so wichtig, wie liebe ich Gott? Indem ich anfange, sein Wort zu lieben, seine Gemeinde zu lieben, seine Kinder zu lieben, auch wenn sie mir nicht gefallen, wenn sie manchmal mir unsympathisch sind. Alles, was Gott gehört, die Schöpfung gehört Gott. Gott hat die Welt gemacht und die hat er nicht hässlich gemacht. Also ich amüsiere mich, wenn ich so die Affen mit den langen Nasen sehe. Die gefallen mir. Schade, dass ich sowas nicht habe. Oder wenn du die Welt anschaust, hat Gott nicht wunderbar diese Welt geschaffen? Da staunst du, die Berge, die Meere. Nur wir Menschen rotten die Schöpfung Gottes aus. Du sollst lieben, was du siehst, was Gott gegeben hat. Wenn ich die Welt betrachte, wie wunderbar du bist, wie groß du bist, da staunst du. Nicht nur in der Geschichte, im Glauben über Gott, nein. Schau mal die Welt an. Schau die Menschen an, wie interessant sie sind. Der andere so, der eine so, der andere so, die Hintergründe. Du solltest lieben das, was du siehst, aber auch das lieben, was du nicht siehst. Denn zwischen Himmel und Erde, da gibt es so viel, was in den Schulbüchern nicht drin steht. Du solltest lieben alles, was Gott dient. Sein Haus, seine Diener, seine Gemeinde. Du solltest alles lieben, was Gott gegeben hat oder noch geben wird. Und was hat er dir gegeben? Zuerst mal dein Leben. Na, jetzt sagst du, was ist das? Fang an, für dein Leben Gott zu danken. Du sollst Gott lieben, weil er dir dein Leben geschenkt hat. Jeden Tag ist ein Geschenk, dass du aufstehen kannst und deine Arbeit verrichten kannst und deine Straße fröhlich ziehen kannst. Danke Gott für deine Gesundheit, und das hat er uns gegeben. Da hätte er uns auch Krankheit geben können. Und er gibt uns Krankheit, weil wenn wir die Gesundheit nicht schätzen, die Gott uns gegeben hat, und nicht dankbar sind für die Gesundheit, wird er uns Krankheit geben. Und sagt, wir wollen mal sehen, wie du dich dann verhältst. Danke Gott für seinen Geist. Oder danke Gott auch für deinen Geist, dass du Grips hast. Dass du denken kannst, dass du kombinieren kannst. Dass du erfinden kannst und dass du Ideen hast und was entwickeln kannst dabei. Also Gott hat uns so viel gegeben. Also du sollst Gott lieben. Gott lieben. Und wie liebe ich Gott? Durch Anbetung. Indem ich auf sein Wort höre. Herr, was hast du zu sagen? Was würdest du sagen? Jesus, was würdest du tun? So fängt die Liebe an. Indem ich versuche, die Wünsche Gottes von den Augen ihm abzulesen. Wir verlieren automatisch die Furcht, wenn wir die Liebe Gottes empfangen. Automatisch, da brauchst du gar nicht, Herr, nimm die Furcht von mir. Du, wenn du Gott liebst, lebst du angstfrei in dieser Welt. Wenn du sicher bist, Gott ist auf meiner Seite, ich habe von Gott Rückendeckung. Und wenn du weißt, mein Leben ist in seinen Händen gezeichnet, dann kannst du selbst bei Mördern einschlafen und wachst wieder friedvoll auf, im Gefängnis einschlafen und wachst wieder friedvoll auf, im Krankenhaus einschlafen und wachst wieder friedvoll auf. Du weißt, mein Leben ist nicht in Menschenhänden, sondern in Gottes Händen. Lass Gott in deine Lebensreviere hinein und lass so deine Reviere markieren. Die wilden Tiere markieren ihre Reviere. Lass Gott dein Revier markieren. Also deine Bereiche, Lebensbereiche. Hier ist Gottes Bereich, Gottes Land. Hier ist das Land des Lebens. Deine Lebensbereiche sollen von Gott markiert sein. Das gehört dem Herrn. Das ist Gottes Eigentum. Also in der Bibel heißt es einmal, erweitere deine Grenzen. Das heißt, sag, Herr, dieser Bereich ist dir ausgeliefert. Da sollst du auch hin. Nicht nur im Wohnzimmer, Herr Jesus, ich lade dich auch ein, im Schlafzimmer, im Keller, auf dem Dachboden. Überall darfst du dich heimisch und wohlfühlen. Sei nicht so kleinlich, sei mutig und markiere alle denkbaren Bereiche deines Lebens mit Gott. Einfach Jesu Eigentum draufschreiben. Gehört Jesus. Einfach so ein Aufkleber. Das ist des Herrn Sache. Die Sache ist dein, Herr Jesus Christus. Und sag, auch das gehört Gott. Deine Schuhe gehören Gott. Deine Kleider gehören Gott. Deine Zukunft gehört Gott. Deine Vergangenheit gehört Gott. Markiere die Bereiche deines Lebens, was du trägst, was du bist, was du kannst, was du nicht kannst. Auch deine Ohnmacht, lass einfach von Gott markieren. Und lass ihn das letzte Wort haben. Und schreib drüber, dein Wille geschehe. Also ist Gottes Eigentum bis hierher, das alles gehört Gott. Hier soll die Herrlichkeit Gottes wohnen und zu Hause sein. Das ist so das Land unseres Herrn. In der Bibel heißt es, wir sollen das Land einnehmen. Worauf sich euer Fuß setzt, das Land gehört euch. Du sollst also das Land einnehmen und die Städte, die Bereiche deines Lebens einfach für Gott markieren. Es ist eine interessante Sache, wenn du so das Leben Abrahams mal betrachtest. Abraham war im verheißenen Land. Das ganze Land will ich dir geben. Aber gehabt hat er gar nichts. Und das ist traurig eigentlich. Eigentlich war er ein Beduine, der das Land durchwanderte und so weiter. Aber der Abraham war sehr schlau. Der Abraham hat überall, wo er hinkam, dem Herrn einen Altar gebaut und den Namen des Herrn ausgerufen. Und so hat er das Land im Glauben für seine Kinder eingenommen. Er baute dem Herrn einen Altar und rief den Namen des Herrn aus. Einfach, hier ist der Herr. Hier regiert Gott. Das Land gehört dem Volk Gottes. Er rief den Namen des Herrn. Heilig ist der Herr. Und er hat das Land vom Norden bis zum Süden durchzogen, von links nach rechts ist das Land durchwandert und hat das überall einen Altar gebaut, Gott gelobt und gepriesen, Gott angebetet und gesagt, das Land gehört dem Herrn. Und dann konnte er auswandern. Und dann konnte er gehen, wo er wollte. Er wusste, Gott wird über das geweihte Land, diese geweihte Äcker, Wiesen, Wälder oder was auch immer war, wachen. Weißt du, er hat das ganze Land mit Gott verstrahlt, würde man heute sagen. Im Zeitalter der Radioaktivität. Mit Gott verstrahlt. Was hat der Abraham gemacht? Dem Herrn einen Altar gebaut und den Namen des Herrn ausgerufen. Markiere deinen Bereich mit Gottes Herrlichkeit. Bau dem Herrn ein Altar. Das heißt, er hat die Sachen Gott geweiht. Am Schluss hat er sogar seinen Sohn Gott geweiht. Auch der gehört dem Herrn. Und hat den Namen des Herrn ausgerufen. So, und das Übrige, dann wird Gott vervollständigen. Du musst nur ein Altar dem Herrn bauen, den Namen des Herrn ausrufen. Und das Übrige macht dann der Herr, dass dein Werk komplett vollendet wird. Und dann kannst du furchtlos leben, furchtlos in die Zukunft gehen, furchtlos auch einfach gucken, was da kommt und nicht kommt. Und Abraham wusste, es werden 430 Jahre vergehen, meine Kinder werden zurückkommen und werden das Land besitzen. Ich habe das Land mit Gott verstrahlt. Segnen ist mit Gott verstrahlen, die Situation, die Umstände, die Umgebung, deine Wohnung, dein Kiez. Manche Christen, die umwandern ihre Stadt und ihr Gebiet und so weiter und segnen. Und sie nehmen den Kiez ein für Jesus. Oder ihr Dorf. Oder ihre Situation. Ich möchte dir Mut machen, umwandle dein Problem. Mach einen Spaziergang mal drum, so wie die Kinder Israel, die umwanderten Jericho so oft, bis die Mauern gefallen sind. Und die ließen sich nicht einreden. Ja, was wollen die? Was sind das für Volk und so weiter? Wenn du noch Angst hast, dann ist wahrscheinlich der Glaube bei dir klein, die Liebe gering, die Liebe zu Gott. Du traust Gott nicht zu, der kann nicht in 100 Jahren mir das alles geben, meine Nachkommen mir das alles geben. Wärst du in der Liebe Gottes, in der absoluten Liebe Gottes, dann hätte die Angst keine Angriffsfläche in deinem Leben. Aber die Angst ist das Einfallstor. Die Angst, oh, und du siehst, Hiob hat alles verloren, der Teufel hat ihm hart zugesetzt, ich möchte nicht der Hiob sein, der Mann tut mir leid, aber er sagt dann, was ich befürchtet habe, das hat mich getroffen. Was ich befürchtet habe. Gibt der Furcht keinen Raum. Weißt du, er war gottesfürchtig, aber irgendwo hat der gute Mann der Furcht Raum gegeben in seinem Leben. Irgendwo, ja, meine Jungs könnten doch was falsch machen, da könnte doch was schief gehen, die könnten doch irgendeinen Blödsinn machen. Und dann gibt er dem Argen Raum. Die Bibel sagt, wir sollen dem Argen keinen Raum geben. Viele Menschen, die zweifeln, sind unsicher, befürchten und dann versucht der Teufel einfach irgendwie so anzuklopfen. Furcht ist so ein Akt des Teufels. Und bei vielen Menschen heutzutage, dieser Seelenbarometer, ihre innere Verfassung, die haben vor allem Angst. Die haben Angst, ich könnte verlassen werden, ich könnte vergessen werden, ich könnte verhungern, ich könnte fallen gelassen werden, ich würde nicht durchkommen, ich würde es nicht schaffen. Und wer weiß, ist vielleicht Gott mir gnädig oder nicht. Das Verderben geht vom Altar aus, hat jemand einmal gesagt. Also wenn du dem Herrn nicht einen Altar baust, und wenn du nicht im Glauben feststehst und den Glauben nicht proklamierst und den Namen des Herrn anrufst, du musst nicht viel tun, du musst nur den Namen des Herrn anrufen. Das ist alles in diesem Paket drin. Ruf den Namen des Herrn an. Der Glaube kommt aus der Predigt, heißt es im Wort Gottes. Höre glaubensstärkende Predigten. Weißt du, wenn du hörst, Gott ist tot, Jesus, ja, das war vielleicht ein Mythos irgendwann, dann kannst du nicht im Glauben wachsen. Aber wenn du weißt, mein Erlöser lebt und wenn du Predigten hörst, auch wenn es von einer einfachen Frau, von einem einfachen Mann ist, aber wenn du glaubensstärkende Predigten hörst, das motiviert dich, das baut dich auf, das treibt dich nach oben, aber wenn du ein verdrehtes, verzerrtes Evangelium hörst, ja, wer weiß es, soll man glauben oder soll man nicht glauben, was soll man davon halten? Überzeug dich selbst, ist das wahr oder nicht? Steht das so in der Bibel oder nicht? Und dann soll der Heilige Geist dir dieses Aha-Erlebnis geben, ich weiß, ich weiß. Bevor du ein verdrehtes Evangelium anhörst, und das ist eine Wahrheit, die ich sagen möchte, da ist es besser, du hörst gar kein Evangelium. Du gehst in keine Kirche, in keine Religion, als bevor du versaut und verdorben wirst. Also ist besser nichts, denn da behältst du wenigstens noch einen klaren Kopf. Aber hör dir das volle Evangelium. Bau dir dein inneres Leben selber auf. Du bist für dein inneres Leben verantwortlich, dass du die richtige Speise bekommst, dass du den Heiligen Geist empfängst. Deshalb nicht jeden Dreck und jeden Quatsch zusammenhören. Die Wahrheit ist, was uns frei macht. Durch ein verstümmeltes, verkürztes Evangelium bekommen die Menschen Angst und Panik, werden beunruhigt. Kommen wir durch? Schaffen wir das? Mit meinem Gott springe ich über die Mauern. Stell mal sowas vor. Mit meinem Gott lebe ich ein angstfreies Leben. Muss ich mich nicht verkriechen, wenn ich sobald den Goliath irgendwo sehe oder seinen Namen nur höre? Viele kriegen schon Angst, bevor überhaupt da was auftaucht. David erlebte mit Gott und er wusste, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er hat sich auf den Herrn verlassen und dann, als er auf den Riesen zugeht, ist er kühn und mutig. Heute ist es wichtig, dass du das ganze Evangelium hörst. Und so, ich meine, ganzes Evangelium, das ist Gnade und Gericht, dass alles drin enthalten ist. Da sind auch die Bitterkräuter dabei. Ganzes Evangelium, das gehört dazu, dass der ganze Mensch erneuert wird, Seele, Geist und Leib. Nicht nur Glaube an Jesus und das wird alles wunderbar. Nein, es wird nicht immer alles wunderbar. Durch viel Trübsal müssen wir ins Reich Gottes gehen. Aber wenn dir das nicht gesagt wird, du hör mal, wenn du anfängst mit Jesus zu gehen, es gibt Kämpfe, es gibt Anfechtungen, es gibt Probleme, es gibt Schwierigkeiten. Und dann kommen sie und dann bist du wie vom Pferd getreten. Du sagst, um Himmels Willen, steht das in der Bibel? Ich glaube nicht richtig, ich kenne die Bibel nicht richtig oder bin in der falschen Gemeinde, dann suchst du eine andere Gemeinde womöglich, aber dann wird dich der Elefant treten. Ja, in aller Liebe. Weißt du, dann du kommst von Regen in eine Traufe dann und Es wird nicht besser. Du musst selbst dich versichern. Du musst dich selbst versichern. Gott will, dass du das ganze Evangelium hörst. Er will dein ganzes Herz und er will alles haben. Er will deinen Verstand haben. In vielen Gemeinden, da geht es nur so ums Gefühl. Weißt du, auch wenn du gar nichts fühlst, musst du an Gott glauben können. Auch wenn du gar nichts fühlst. Ich habe Stunden manchmal, da fühle ich gar nichts. Warum? Muss nicht immer high sein. Ich kann auch mal ganz still sein und mal schlafen. Und der Herr gibt den Seinen im Schlaf sogar. Also ich kann ganz gelassen sein. Ich muss nicht immer, jetzt müssen wir beten, Geschwister, jetzt müssen wir den Herrn preisen. Wir haben auf der Bibelschule einen Palästinenser gehabt, aus Bethlehem. Die sind ja ein bisschen, die Palästinenser, die Araber sind ein bisschen so, naja, melancholisch und mystisch. Plötzlich nachts um 3 Uhr klopft dann alle Türen bei den Studenten und sagt, Brüder, Schwester, wir müssen beten, der Herr kommt bald. Und er versucht, die Leute in den Keller zu holen, ins Gebetkeller, da haben wir einen Gebetsraum. Habe ich gesagt, hör mal, Musa, so hieß er, Musa, ich bin bereit, auch wenn Jesus jetzt kommt, da kann mich auch so ein Bett auch holen. Ich muss nicht extra im Gebetskeller sein. Und das sind vor 40 Jahren, verstehst du? Und die Leute spielen manchmal verrückt. Der Herr kommt bald. Nein, der Herr kommt vielleicht in 1000 Jahren noch nicht. Oder der kann auch morgen in den nächsten, oder kann gerade jetzt während des Gottesdienstes kommen. Wir müssen nicht verrückt spielen, wir müssen auf dem Teppich bleiben. Und das gehört auch zum christlichen Leben. Furcht ist, wenn du nicht die Basis hast. Und zwar die biblischen Fundamente. Die biblischen Fundamente ist, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Egal was passiert, mein Jesus holt mich heim im richtigen Augenblick. Und wenn ich gerade vielleicht auch woanders bin, dann findet der Engel Gottes mich und holt mich ab. In meiner Bibel heißt es, und er wird seine Engel senden und er wird die Erlösten sammeln von allen Enden der Erde. Vielleicht bin ich in Australien gerade im Augenblick. Und er wird mich von dort auch holen. Und ich muss nicht gerade in Berlin beerdigt sein. Ich kann irgendwo in der Eiswüste eingefroren werden. Und der Herr wird mich dort auferwecken. Also, deshalb, wir müssen nicht in Panik geraten. Was, wenn der Herr kommt und ich bin nicht bereit? Und ich sag dir eines. Weißt du, wenn der Herr kommt und du bist nicht bereit, vielleicht lebst du gerade in Sünde. Kann alles passieren. Verstehst du, hast du dumme Gedanken im Kopf? Und wie schnell hast du dumme Gedanken im Kopf? Und bist nicht bereit und der Herr kommt und die Ton der Posaune erschallt und beim Ton der letzten Posaune, wir werden entrückt und verwandelt und beim Christus sein. Und was ist dann, wenn ich nicht bereit bin? Ich werde nie vergessen, ich war bei den Amerikanern in Berchtesgaden auf einer amerikanischen Konferenz vor einigen Jahrzehnten, vor 2, 3 Jahrzehnten. Und der Bruder hat so ein tolles Auto gehabt. Und ich wollte mal dieses Auto mal fühlen, wie fährt sich dieses Auto. Und dann sagte, wir fahren mal unten in der Stadt nach Berchtesgaden. Und dann fahre ich die Serpentinen da runter. Und dann stand auf dem Handschuhfach eine Plakette. Der Fahrer ist ein Christ und er übernimmt nicht die Garantie, wenn die Entrückung stattfindet, ist das Fahrzeug führerlos, also ohne Autofahrer. Ich habe gedacht, lieber Heiland, ich bin Christ, der ist auch Christ. Aber wer weiß, bin ich gerade bereit? Und dann geht es diese Serpentinen darunter. Ich war so froh, als wir unten ankamen, dass die Entrückung nicht stattgefunden hat. Aber dann habe ich mir Gedanken gemacht. Ist das nicht ein blöder Gedanke? Sind die Christen nicht verrückt? Sie machen sich die schlimmsten Gedanken. Der Herr kommt, dann gibt es Flugzeugunfälle und Zugunglücke und so weiter. Der Herr ist kein Chaot. Und der Herr wird nicht zulassen, dass der Gerechte sein Grab bei dem Ungerechten findet. Wenn du die Bibel nicht richtig kennst, gerätst du in Panik. Und deshalb, ich möchte dich einladen, mach an der Bibelschule teil. Wir bieten das Material an, es ist ein gutes Material und dergleichen. Nimm an diesem Material teil, studier. Du brauchst Fundament und du musst auch kritisch denken. Und zwar, das Wort Gottes kann von der Seite beleuchtet werden und kann von der Seite beleuchtet werden und kann von oben betrachtet werden, kann von unten betrachtet werden. Weißt du, und jedes Mal sieht was anders aus. Du musst die Fülle des Wortes Gottes begreifen und erfassen und dann lebst du furchtlos. Und dann habe mich hingesetzt, nachdem ich da runtergefahren bin und dann mir so viel Gedanken gemacht und dann habe ich festgestellt, Martin Luther hat sich verrechnet, Adventisten haben sich verrechnet, Jehovas Zeugen haben x-mal sich verrechnet und so viele Pfingstler haben sich so oft verrechnet, der Herr wird kommen, der Herr kommt noch zu meinen Lebzeiten. Und die sind alle schon verfault und verwest und der Herr ist immer noch nicht gekommen. Die Neuapostolischen, da hat der Bischof gesagt, und wenn das Flugzeug abstürzt und bevor das Flugzeug die Erde erreicht und zerschellt und ich sterbe, ist der Herr gekommen. Das war 1961, ist er gestorben. Und es ist noch immer keine Entrückung. Und da kamen die Neuapostolischen so durcheinander. Vergiss es. Das ist nur Panikmache. Der Teufel versteht, Christen in Panik zu bringen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und der Letzte, der sich aus dem Staub erhebt, ist Jesus. Und egal, wo du bist und was passiert, das ist doch vollkommen egal. Furchtlos leben. Das ist nämlich das große Problem. Wir haben Angst vorm Sterben. Angst vor der Ewigkeit. Angst, was kommt dann? Angst, wenn die Entrückung stattfindet. Oder bevor die Entrückung stattfindet. Wir haben so viele Dinge gehört vom Antichristen, vom falschen Propheten. Wir müssen alle noch wahrscheinlich in der Trübsalzeit oder was weiß ich, vielleicht die Hälfte der Trübsalzeit. Am liebsten wäre es mir natürlich am Anfang der Trübsalzeit, dass die Entrückung stattfinden würde. Alles, vergiss das alles. Der Herr wird dich nicht dem Antichristen überlassen. Du bist sein Kind, bist sein Eigentum, bist in seiner Hand gezeichnet und niemand kann dich aus seiner Hand reißen. Wenn du diese Gewissheit hast, dann lebst du ungeniert. Dann lebst du ungeniert. Dann lebst du ungeniert, denn wir lieben ja den Herrn und Gott ist unser Vater. Furcht kommt immer, wenn du was nicht weißt, zumindest nicht alles genau weißt oder wirklich weißt und dann fragst dich, habe ich alles getan? Was muss ich noch tun, um gerettet zu werden? Eigentlich bist du 2000 Jahre zu spät geboren. Der Herr hat alles getan. Du musst also nichts mehr tun. Du musst nur Jesus im Glauben erblicken und sagen, Jesus, danke für die Vergebung meiner Sünden. Du hast alles bezahlt. Weißt du, was Jesus gesagt hat? Es ist vollbracht. Es ist getan. Du bist zu spät. Deshalb danke Gott. Ja, bin ich im richtigen Zug? Bin ich in der richtigen Gemeinde? Bin ich auf dem richtigen Weg? Tue ich das Richtige? Wenn du es nicht weißt, ich kann es dir nicht sagen. Der Teufel wird es dir sagen, ob du richtig bist oder falsch. Und er wird dich verunsichern. Sein Geschäft ist, die Leute zu verunsichern. Aber der Heilige Geist gibt uns das Zeugnis, auch wenn zwei oder drei zusammenkommen in Jesu Namen, er ist mitten unter ihnen, in der kleinsten Gemeinde die größte Verheißung. Weißt du, der Teufel wird versuchen, dass du Minderwertigkeitskomplexe bekommst. Ja, ich bin auf dem falschen Dampfer. Der Heilige Geist gibt unserem Geist Zeugnis. Er nimmt uns die Ängste, die Zukunftsängste, die ganzen Zweifel in unserem Leben. Der Heilige Geist nimmt alle dunklen Schatten von unserer Seele. Ja, auch das kann noch sein. Weißt du, ich habe noch so Probleme. Manche haben zu lange Zunge. Andere haben andere Sachen. Und jeder hat irgendwo ein Handicap. Verstehst du, was ich meine? Wir haben alle irgendwo ein Handicap. Ich bin nicht vollkommen. Bist du vollkommen? Kannst du mir irgendeinen Menschen sagen, der vollkommen ist? Jetzt habe ich da, hier kommt diese Woche oder nächste Woche kommt so ein Guru aus Indien, dann schrieb, da hat jemand mir geschickt eine E-Mail, ein Heiliger aus Indien kommt nach Berlin. Ein Heiliger, ein Guru. Ein Heiliger. Also gut, auch der hat Fehler. Wenn ich genau den angucken würde, auch dieser Heiliger aus Indien, der nur meditiert die ganze Zeit und so weiter, ein Heiliger kommt nach Berlin. Es gibt keine Heiligen. Wir sind gerecht durch Jesus Christus. Wir sind vor Gott heilig. Wir können uns selber gar nicht heilig machen, selbst wenn wir uns noch so anstrengen möchten. Alles ist ein Menschenwerk. Weißt du, unser Leben liegt in Gottes Händen. Wir sind geheiligt durch Jesus Christus. Und von Gott aus gesehen sind wir Heilige. Aber von Menschen aus sind wir noch genauso wie alle anderen Menschen auch. Wir sind alle unter der Sünde. Und wenn wir das nicht mehr wären, müssten wir nicht sterben. Leider. Wir müssen nur wissen, ich bin mit Gott und in Gott geborgen. Mein Leben ist in Gott verborgen, egal wo ich bin, egal was passiert. Von der Geburt, vom Kleinkind bis Greisenalter. Ich bin von Gott geführt und getragen. Und Geborgenheit ist etwas, wonach wir uns sehnen. Geborgenheit, Geborgenheit. Wir wollen Geborgenheit. Und das ist, was Furcht in uns bringt. Sobald wir Geborgenheit verlieren, welche Form auch immer, haben wir Angst. Religion heißt eigentlich Anbindung. Übersetzt nach dem Grundgedanken, was ist die Religion? Heißt immer Anbindung. Oder der Mensch braucht Rückendeckung. Das ist Religion. Und Furcht kommt, sobald du fühlst, ich habe keine Anbindung am Himmel, an der Ewigkeit, am Leben.